ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Kirsten Rautenberg und zu Gast ist Miriam Jungmin-Stein. Sie ist Autorin, Journalistin und Aktivistin. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben uns vorhin schon zu einem Vorgespräch zum Kaffee getroffen, haben uns aufs Du geeinigt. Ich bin nur 3 Jahre älter als du, da haben wir beschlossen, wir können uns auch duzen, da bleiben wir jetzt bei.
Auf jeden Fall.
Miriam Stein ist dein deutscher Name, Jungmin ist dein koreanischer Name. Du bist als Kind in einem Pappkarton in Südkorea ausgesetzt worden, hast in einem Kinderheim gelebt, wurdest dann von einer deutschen Familie in Osnabrück adoptiert. Den deutschen Namen hat dir vermutlich deine Adoptivfamilie gegeben. Ist der koreanische Name dann dein Geburtsname?
Das ist ein Behördenname. Man braucht ja einen Namen, um einen Pass zu bekommen und das Land zu verlassen. Deswegen haben tatsächlich die meisten Adoptivkinder einen Behördennamen bekommen.
Und der bedeutet was, Jungmin übersetzt?
Ich glaube, der ist sogar nicht ganz korrekt, ehrlich gesagt. Hat keine weitere Bedeutung. Ist so ein bisschen wie Steffi Müller.
Du bist Aktivistin, Menopausenaktivistin, setzt dich dafür ein, dass in der Gesellschaft mehr über die Wechseljahre gesprochen wird. Du hast viel über das Thema geschrieben. Dein neues Buch handelt wieder von Frauen, also Weiblichkeit und Frausein liegen dir sehr am Herzen. Wie hast du deine Weiblichkeit, dein Frausein entdeckt mit 2 kulturellen Identitäten? Stelle ich mir das ungleich schwerer vor, als es sowieso schon ist.
Ich glaube, das ist immer noch ein Work in Progress. Ich würde auch jetzt Stand heute immer noch nicht sagen, dass ich ganz genau weiß, wo meine Weiblichkeit liegt. Aber ich habe da eine Reise hinter mir, die, glaube ich, durch das Einsetzen der Wechseljahre mit Anfang 40, sagen wir mal, schneller und präziser wurde. Und du hast völlig recht, da gab es auf jeden Fall einen Konflikt zwischen den Kulturen. Aber, und das war vielleicht tatsächlich dann sogar ein Vorteil, dass natürlich in der, sagen wir mal, traditionellen ostasiatischen Tradition ältere Frauen gar nicht an Wert verlieren, sondern im Gegenteil an Wert gewinnen.
Wir werden drüber sprechen. In der kommenden Stunde geht es hier um Frauen, um weise Frauen. Du hast ein Buch über weise Frauen geschrieben, aber es geht auch ganz viel um dich und wie du deinen Weg zwischen Deutschland und Korea gefunden hast.
Thank you.
zu Gast ist Miriam Jungmin-Stein. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, Miriam Stein reicht dir, aber du trägst beide Namen.
Im Pass stehen beide Namen. Meine Eltern haben den koreanischen Namen im Mittelnamen behalten. Das finde ich auch gut, dass man so ein bisschen Namen hat, der mit dem Gesicht korrespondiert. Es ist so, dass ich dir jetzt auch zum Beispiel gar nicht sagen könnte, wie man den genau ausspricht. Also ich bin total froh mit Miriam Stein. Mit dem Namen lebe ich jetzt 47 Jahre und auch gut. Würde den auch nie ändern, also auch für Eheschließungen oder sowas nicht. Aber ja, es ist trotzdem gut, dass er da ist, der Name Jungmin, dass man eben so ein bisschen eine Erinnerung an die Person hat, die damals geboren wurde und die natürlich in einem anderen Land geboren wurde und eventuell einfach einen ganz anderen Lebensweg gehabt hätte.
Mhm. Du hast dich mit 30 auf die Suche nach deinen Wurzeln gemacht, bist nach Südkorea gereist, um deine leiblichen Eltern zu finden. Was hast du herausgefunden?
Ich habe eigentlich gar nichts rausgefunden. Es ging bei der Reise auch ehrlich gesagt mehr darum, mal in dem Land zu sein und sich da aufzuhalten und mal zu schauen, wie sich das dort anfühlt. Es gibt für Kinder, die vor 1980 adoptiert wurden, wenig Chancen, Informationen über sich zu bekommen. Aus dem einfachen Grund, Südkorea war ein sehr armes Land vor 1980 und deswegen sind einfach viele Akten entweder gar nicht aufgezeichnet worden oder verloren gegangen. Kinder, die nach 1980 adoptiert wurden, die haben es da schon ein bisschen leichter.
Und es wurden auch in der Zeit viele Kinder ja zur Adoption freigegeben, ne?
Seit dem Koreakrieg sind etwa 250.000 Kinder weltweit adoptiert worden. Die meisten gingen in die USA, dann Skandinavien, Frankreich und Deutschland.
Mhm. Hast du trotzdem in Südkorea etwas von dir selbst gefunden, was du vorher noch nicht gefunden hattest?
Ich habe bestimmt zum ersten Mal das Gefühl gefunden, nicht aufgrund meines Aussehens exponiert zu sein, sondern dass ich einfach ganz normal mitgelaufen bin. Weil natürlich in Deutschland, in den 80ern, in Norddeutschland, das kennst du vielleicht auch noch, war die Gesellschaft einfach nicht so divers. Und da war das natürlich ein Thema, dass eben ich nicht so aussah wie die anderen Kinder, beziehungsweise meine Familie, sie sehen wahnsinnig norddeutsch aus und sehen sich unheimlich ähnlich und so weiter. Und dann war ich da. Und das ist natürlich immer so ein Gefühl, dass man nicht ins Außen passt. Und das war in Südkorea komplett aufgelöst und das hat mir natürlich schon eine Menge gebracht und mir geholfen.
Ja, du weißt dein Geburtsdatum nicht, kennst deine Eltern nicht. Heute ist das wahrscheinlich normal für dich. Leicht war das wahrscheinlich nicht immer. Du hast es gerade gesagt, Osnabrück in den 70er Jahren. Anfang der 80er Jahre kamst du in die Schule. Wie wurdest du aufgenommen von den Kindern? Wurdest du dort, war das gut oder wurdest du eher auch mal gehänselt?
Kinder sind ja auf eine Art grausam, was eben die Abweichung der Norm angeht generell. Und natürlich gab es da Hänseleien und es gab da natürlich auch viel Unwissen zu der Zeit. Aber überwiegend bin ich natürlich gut aufgenommen worden. Und ich glaube halt, dass ich mich heute sehr stark an die Hänseleien erinnere, dass sie mich stärker definiert haben als all die Jahre, in denen ich eigentlich gut mitgelaufen bin. Ich glaube, es ist gut, dass wir heute darüber sprechen, dass man eben nicht zu anders aussehenden Kindern Chinese oder Pekinese sagt. Das ist gut, dass wir es thematisieren und dass wir in zukünftigen Generationen da sensibler mit umgehen als bei uns damals.
Das haben sie zu dir gesagt?
Das haben sie durchaus gesagt, ja, ja.
Und doll oder ist es jetzt so im Bewusstsein, ist okay?
Naja, wie gesagt, also ich erinnere mich da schon stark dran. Aber es ist natürlich auch nur eine Seite der Geschichte. Es gab, wie gesagt, auch genug Kinder, für die das kein Thema war. Aber natürlich tut das weh. Klar, man ist ein Kind und man möchte dazugehören.
Hast du sonst viel Rassismus erlebt? Du hattest mir erzählt, du wirst auch heute noch manchmal oder oft auf Englisch angesprochen. Macht dich das wütend noch oder hat dich das jemals wütend gemacht oder ist das normal geworden?
Ich glaube, Wut ist echt der falsche Ausdruck. Ich glaube, es ist oft so eine gewisse Trauer dabei, dass man im Jahr 2024 in Deutschland immer noch sich erklären muss, wenn man aussieht wie ich und trotzdem Deutsche ist. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir in den letzten Jahren thematisiert haben, wie Deutschland sich definiert als Einwanderungsland und was Einwanderung bedeuten kann. Und das schließt auch Menschen wie mich ein. Es ist natürlich so, dass in einer Stadt wie Berlin ist es eigentlich egal. Da wird man auf Englisch angesprochen, weil eben gerade hier in Berlin-Mitte, wo wir gerade sind, viele Touristen unterwegs sind.
Mhm.
Das hat auch einfach mit Höflichkeit zu tun. Aber grundsätzlich finde ich es schon wichtig, dass man immer wieder sagt, es gibt so viele Menschen, die aus so vielen unterschiedlichen Gründen nach Deutschland eingewandert sind seit dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland und natürlich gehöre ich auch dazu. Und natürlich muss und sollte man das eben auch berücksichtigen, wenn man Menschen sieht, die nicht unbedingt ultradeutsch aussehen, aber fließend Deutsch sprechen. Weil welche Sprache sollte ich auch sonst sprechen?
Und für dich ist das dann okay? Also, oder reagierst du auch manchmal so, dass du denkst, oh mein, jetzt werde ich schon wieder auf Englisch angesprochen irgendwie? Oder ich werde, weiß ich nicht, du hast auch mal geschrieben, im Supermarkt nach asiatischen Kochrezepten gefragt zum Beispiel. Ist ja auch, wenn auch ein positiver Rassismus, aber auch eine Form von Rassismus.
Ich glaube, es bringt gar nichts, da wütend drüber zu sein. Das ist halt eher was, einen so ein bisschen in der Tagesform trifft. Aber grundsätzlich versuche ich mir halt immer zu sagen, das hat mit mir als Person persönlich echt wenig zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass wir eben auch als Gesellschaft dazulernen müssen und dazulernen können. Und ich glaube halt, dass dieser Alltagsrassismus was ist, was man lernen kann und was wir unseren Kindern beibringen können und was man eben immer wieder thematisieren kann und thematisieren muss. Es ist nie schön, nie.
Miriam Stein ist zu Gast, Journalistin und Autorin. Du bist auch Menopausenaktivistin. Hast du diesen Begriff selbst ausgesucht oder ist der irgendwann mal so entstanden?
Ich glaube, der kommt aus England, von den tatsächlich tollen Frauen in England, die dort für sich für ein Menopause-Bill, also ein Menopausengesetz tatsächlich eingesetzt haben und für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen in den Wechseljahren. Und ich glaube, wir haben den hier einfach so ein bisschen übernommen. Natürlich, wenn du jetzt mit mir gesprochen hättest, als ich 19 war und mich gefragt hättest, was willst du denn mal werden im Leben, Miriam, hätte ich nicht zu dir gesagt, ich werde Menopausenaktivistin.
Nein, das glaube ich.
Das passierte mir. Aber ich muss sagen, es ist sehr erfüllend. Eine gute Überraschung des mittleren Lebens sozusagen.
Aha. Was ist daran erfüllend?
Weil es etwas vordergründig Schwieriges wie die Wechseljahre in etwas sehr Konstruktives verwandelt hat. Nämlich, dass ich mich mit ein paar echt tollen Frauen zusammengetan habe und wir eben zusammen die Problematik, die Frauen in den Wechseljahren erleben, ob das jetzt bei der medizinischen Versorgung ist oder am Arbeitsplatz, eben öffentlich machen konnten und bis in die Politik tragen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich mit Anfang 30 oder Anfang 20 verstanden hätte, dass die Wechseljahre, Frauengesundheit allgemein ein feministisches Thema ist, eins, das von der Politik besprochen werden muss. Und umso stolzer bin ich natürlich heute, dass ich Teil dieser Generation von Frauen bin, die sich dafür einsetzen, dass es hier eine Enttabuisierung gibt.
Du hast eine Bewegung gegründet, gemeinsam mit der Gynäkologin Sheila DeLis. Wir sind 9 Millionen, heißt die Bewegung, und eure Forderungen sollen auch im Bundestag debattiert werden. Du hast es gesagt. Wer sind eigentlich diese 9 Millionen und was sind eure Forderungen?
Die 9 Millionen beziehen sich auf die Frauen, die in Deutschland im Augenblick zwischen 40 und 55 Jahren sind. Wenn man das ein bisschen erhöht, bis auf 60, dann sind es sogar noch mehr, dann ist es über 11 Millionen. Und die Zahl kommt daher, weil man eben sowohl in der Wirtschaft und in der Medizin, aber auch in der Politik immer wieder hört, was wollt ihr denn mit den Wechseljahren? Das ist doch ein Nischenthema. Und dann haben wir gesagt, wie kann das denn eine Nische sein, wenn doch so viele Menschen betroffen sind? Wir glauben nämlich, dass nicht nur Frauen betroffen sind, sondern auch Männer, weil die meisten Männer ja zumindest eine Frau kennen, die in den Wechseljahren steckt. Und wenn wir uns die das Scheidungsalter in Deutschland anschauen, dann sind Frauen 44, Männer etwas älter, 48, glaube ich, dann fällt das genau in diese Zeit. Und wir wissen ja alle, Sex und Wechseljahre ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass tatsächlich alle Frauen die Wechseljahre erleben und dass aber 2/3 davon, sagen wir, tatsächlich Symptome spüren. Und das spüren sie im Privatleben, das spüren sie im Arbeitsleben. Und ich finde schon, dass das kein privates Thema mehr ist, wenn einfach Frauen wirklich Probleme damit haben, sich medizinische Hilfe in den Wechseljahren zu holen.
Und ihr sagt ja auch mit eurer Bewegung, die medizinische Hilfe muss besser werden.
Genau, die Wechseljahre kommen tatsächlich nicht im Medizinstudium vor, wirklich nicht. Nicht im Grundstudium und auch nur sehr beiläufig im Aufbaustudium Gynäkologie aus dem einfachen Grund, weil die Facharztausbildung in den Kliniken gemacht werden und die Wechseljahre sind ein sogenanntes ambulantes Thema. Das heißt, viele Gynäkologinnen und Gynäkologen gehen in den Praxisalltag, ohne tatsächlich über die Wechseljahre zu lernen. Das ist schwierig, denn es ist ein wahnsinnig breites Thema. Es gibt wenig Forschung. Ich habe von amerikanischen Fachfrauen gehört, dass es tatsächlich bis zu 120 Symptome geben kann.
Wow.
Und das ist natürlich was, was man nicht wissen kann, wenn man nie darauf vorbereitet wurde. Und das ist eine wichtige Forderung, ist eben, dass die Wechseljahre ins Curriculum des Medizinstudiums aufgenommen werden.
Bisher können Frauenärztinnen und Frauenärzte Weiterbildungen machen, wenn sie in die Praxis gehen. Das machen wahrscheinlich auch alle, weil sie werden, vermute ich mal, weil sie werden ja damit konfrontiert. Du bist dir unsicher, ob das alle machen?
Naja, das Problem ist, es gibt keine Abrechnungsnummer für die Wechseljahre. Das heißt, es ist wirtschaftlich total unsinnig für Gynäkologinnen und Gynäkologen, sich auf das Thema zu spezialisieren.
Aber trotzdem werden sie ja damit konfrontiert in der Praxis.
Du musst trotzdem deine Praxis zumachen können und diese Fortbildung machen bei der Deutschen Menopausegesellschaft, die tolle Fortbildungen anbieten. Und das musst du wollen.
Ja.
Da muss es einen aktiven Willen für geben. Und wir wissen, alle Ärztinnen und Ärzte haben wahnsinnig viel zu tun. Haben die die Kapazität? Und wäre es da nicht besser, wenn man da bereits im Studium andere Angebote machen würde? Aber natürlich, also sie werden damit konfrontiert. Und es gibt sicher viele Ärztinnen und Ärzte, die diese Fortbildung machen, klar.
Ja, habe ich jetzt auch so erlebt, also mit meinen Wechseljahresbeschwerden, dass mir da einigermaßen geholfen wurde. Aber du hast recht, ich finde auch am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Gesellschaft wird eigentlich zu wenig drüber gesprochen, immer noch.
Es ist auch so, dass viele Frauen am Anfang ihrer Wechseljahre mit 40 überhaupt nicht verstehen, dass sie in den Wechseljahren sind, weil es keine klassischen Symptome wie Hitzewallungen gibt, sondern es gibt Migräne, es gibt Durchschlafprobleme, es gibt Hautprobleme, ganz komische, schwer zu definierende Symptome, die dann oft in Richtung Burnout diagnostiziert werden, die auch hier und da mal als eingebildet abgetan werden, wie zum Beispiel Herzstolpern, was man aber nicht aufzeichnen kann. Und an dem Punkt sind halt Hausärztinnen und Hausärzte gefordert, die, wie wir gerade gehört haben, auch nicht ausgebildet wurden und die das nicht wissen. Und deswegen ist es halt tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Und die Katrin Schaudeck, Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, sagt, dass sie würde so gerne eine Studie machen zu dem Thema, wie viele Burnout-Patientinnen eigentlich Wechseljahre haben. Und das, finde ich, fasst es ganz gut zusammen.
Und diese Studie kriegt sie wahrscheinlich nicht finanziert.
Die kriegt sie im Augenblick noch nicht finanziert.
Ihr seid dran.
Ich hoffe.
Sehr schön. Du sagst auch oder schreibst in deinem Buch, Die gereizte Frau heißt das Buch, der Wert einer Frau wird an ihrer Fruchtbarkeit gemessen. Da musste ich erstmal schlucken. Willst du damit sagen, dass die Frau wertlos ist, sobald sie nicht mehr fruchtbar ist?
Ich will das gar nicht sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das gesellschaftliche Bild, was wir haben. Ich meine, wir hören immer die Debatte jetzt im Augenblick mit der Childless Cat Lady, ne? Die, wie viel ist die wert? Da gab es ja diesen etwas abfälligen Ausspruch des Anwerbers auf das Vizepräsidentenamt der USA, J.D. Vance, der eben gesagt hat, die USA regiert würden von Childless Cat Ladies und damit auf die kinderlose Vizepräsidentin Kamala Harris angespielt hat. Und das ist ja genau der Punkt. Wieso ist das überhaupt möglich, dass eine Kinderlosigkeit für eine Frau als eine Art Beleidigung missbraucht werden kann? Und das beantwortet hoffentlich deine Frage. Werden wir noch an unserer Gebärfähigkeit gemessen? Und ich fürchte ja. Und ich glaube, das ist problematisch.
Damit wolltest du ja wahrscheinlich auch sagen, sobald die Frau nicht mehr fruchtbar ist, wird sie als weniger wert angesehen in der Gesellschaft, also auch mit der Menopause und so weiter.
Woran, auf jeden Fall.
Woran machst du das fest?
Es gibt zu wenig Bilder von Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Es gibt die Oma, ne, die Apfelkuchen backende Oma, die die Enkel hütet und so weiter. Aber dazwischen gibt es eigentlich kein Bild. Und das würde ich gerne ändern. Weil ich glaube, dass diese Abwertung, die haben wir verinnerlicht. Wir fürchten ja auch das Alter, wir fürchten die Wechseljahre. Deswegen redet ja keiner drüber. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man erstens drüber spricht und zweitens guckt, was ist denn da noch im Frauenleben nach den Wechseljahren? Weil letztendlich wir haben eine Lebenserwartung von über 80 Jahren. Das heißt, wir beide leben wahrscheinlich 30 Jahre in der Postmenopause. Und es wäre doch wirklich dramatisch, wenn wir in dieser langen Phase keinen Wert und keine Position in der Gesellschaft hätten.
Miriam Stein ist zu Gast, Journalistin und Autorin, und in ihrem neuen Buch geht es um weise Frauen, so auch der Titel des Buches. Miriam, du widmest dich darin der weiblichen Weisheit, aber nicht der von Akademikerinnen und Herrscherinnen, sondern der leiseren Frauen, die nicht in Geschichtsbüchern auftauchen, sondern, wie du schreibst, von Frauen, ich zitiere, deren Expertise entweder unterbewertet, verzerrt oder vernichtet wurde. Warum war es dir so ein Anliegen, über dieses Wissen zu schreiben?
Mir war es so ein Anliegen, über dieses Wissen zu schreiben, weil wir Frauen ja ehrlich gesagt erst seit 100 Jahren das klassische akademische Wissen überhaupt erwerben dürfen. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch Pionierinnen, wenn man sich überlegt, dass die Menschengeschichte über 5000 Jahre alt ist, was die Zivilisationsgeschichte angeht, und die Menschengeschichte noch viel länger. Und dass es deswegen natürlich noch nicht diese Selbstverständlichkeit gibt, dass wir Frauen ein akademisches Wissen angehäuft haben. Viele Frauen haben im Haushalt gearbeitet, arbeiten in der Pflege, arbeiten in Berufen, die eben sehr weit weg von der Weisheit angesiedelt sind. Und ich finde es schade, dass man das überhaupt nicht anerkennt im Sinne von Weisheit. Ich möchte überhaupt keinem Menschen die akademische Weisheit wegnehmen, um Gottes Willen. Die soll bitte genau da bleiben, wo sie ist. Wahnsinnig wichtig und wahnsinnig toll. Ich finde, man kann sie ergänzen durch das Wissen, was zum Beispiel Frauen, die Hausfrauen waren, angehäuft haben oder die Kinder großgezogen haben oder die eben in der Pflege tätig waren, die vielleicht aber auch ganz einfache oder vermeintlich einfache Jobs gemacht haben, wie kochen oder sauber machen. Nie haben wir darüber nachgedacht, dass das vielleicht was Wertvolles ist. Aber wenn du dir überlegst, dass jemand 20, 30, 40, 50 Jahre lang in diesem Job gearbeitet hat, dann muss diese Person noch was gelernt haben. Und ich glaube, es würde wahnsinnig was machen mit den Frauen, wenn man dieses Wissen, diese Expertise anders anerkennen würde.
Ich finde ja, Weisheit ist irgendwie so ein inneres Wissen, ne? So ein spirituelles Wissen, so ein intuitives Wissen, hat auch viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Wie definierst du Weisheit? Was sind weise Frauen für dich?
Ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist zu definieren. Deswegen habe ich ja auch ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich habe eine Weisheitsforscherin getroffen, die in Klagenfurt an der Universität zur Weisheit forscht. Und sie hat die Weisheit versucht zu definieren. Sie sagte, dazu gehört Offenheit und Empathie. Dazu gehört ein Wissen, dass man nicht alles kontrollieren kann. Dazu gehört Expertise. Und dazu gehört auch eine gewisse Gelassenheit. Und das ist natürlich wirklich schwierig anzuwenden, ne? Und am Ende musst du alles gleichzeitig anwenden. Und ich finde das aber trotzdem interessant, weil wenn man die Weisheit so definiert, dann ist sie für uns alle zugänglich. Dann können wir das alle lernen. Dann kannst du eine weise Frau werden, dann können die Hörerinnen weise Frauen werden. Das heißt, man braucht keinen Doktortitel, man braucht kein Philosophiestudium. Und das fand ich erstmal sehr inspirierend, dass wir alle die Möglichkeit haben, eine weise Frau zu werden. Und tatsächlich ist das Buch eine persönliche Geschichte für mich gewesen, weil ich mich am Ende des Buches Die gereizte Frau gefragt habe, was möchte ich, Miriam, eigentlich für die zweite Lebenshälfte? Und irgendwann kam ich tatsächlich darauf, ich würde gerne eine weise Frau werden, die es immer gab in der Geschichte. Die weise alte Frau, die behütet und beschützt, die Kultur weitergibt, die sich um jüngere Frauen kümmert. Und das fand ich ein wahnsinnig schönes Bild.
Und das ist dann auch die weise Miriam Stein, die du sein möchtest.
Die ich hoffentlich irgendwann sein möchte, sein werde, ja.
Ich glaube, du bist auf einem guten Weg dahin. Eine Gesellschaft, in der Weise Frauen im Mittelpunkt standen, gab es nie, schreibst du. Und erzählst in deinem Buch etliche Geschichten über weise Frauen aus verschiedenen Ländern. Vielen ist gemein, dass ihre Weisheit vom Patriarchat mindestens zerstört oder sogar verboten wurde. Hast du dir mal ausgemalt, wie eine Gesellschaft aussehe, die die Weisheit von Frauen in den Mittelpunkt stellt?
Habe ich sehr viel drüber nachgedacht in den letzten Monaten, und ich glaube halt, dass sie gar nicht so perfekt und so friedlich ist, wie man sich das jetzt vorstellt. Ich glaube, das Bild, was wir von Matriarchaten haben, ist ebenfalls verzerrt. Also Obama war letztes Jahr hier in Berlin und hat eine große Rede gehalten und sagte nochmal, wenn alle politischen Anführer Frauen wären, dann hätten wir weniger Kriege. Ich glaube das gar nicht. Wir wissen das ja alles gar nicht. Das ist ja alles spekulativ. Das zahlt ja wieder auf dieses Konto ein, wir Frauen sind friedlicher. Mhm. weiß man gar nicht. Mhm. Ich glaube, nach 5000 Jahren Patriarchat ist es extrem schwer, darüber zu spekulieren. Aber was ich schon glaube und was ich eben auch spüre, ist, dass Frauen tatsächlich zu Problemlösungen eher dazu neigen, zusammenzukommen und es in eine Art Frauenplenum zu besprechen. Es gibt sogar einen wissenschaftlichen Begriff dafür, das heißt Tend and Befriend. Gibt es im ganzen Lebewesenreich, dass weibliche Lebewesen eben dazu neigen, quasi im Plenum Probleme zu lösen und nicht über Fight und Flight, also über Flucht oder Kampf. Und das finde ich schon interessant. Und ich glaube halt, dass würde man das Wissen von weisen Frauen in den Mittelpunkt stellen, dann hätte man zumindest erstmal mehr Diskussionsgrund. Und das finde ich interessant und das finde ich auch wichtig.
Mhm. Hast du eine weise Frau als Vorbild?
Ich habe bestimmt einige weise Frauen als Vorbild. Die viele davon kommen im Buch vor und ich habe sie besucht. Es gibt natürlich prominente Beispiele. In Deutschland ist das bestimmt Margot Friedländer, die Holocaust-Überlebende, die jetzt 103 Jahre ist. Und
als Zeitzeugin in Berlin durch die Schulen geht.
Absolut. Und in ihren späten 80ern aus New York nach Berlin zurückgezogen ist und eine unglaublich unbezahlbare, weise Arbeit an Erinnerung, aber auch an Empowerment leistet. Ich glaube auch, dass tatsächlich jemand wie Kamala Harris auf eine Art eine weise Frau ist. Sie ist fast 60 Jahre alt, ne? Und die Weisheitsforscherin Dr. Judith Glück sagte eben auch, dass die Weisheit tatsächlich so mit Anfang 60 peakt, laut ihren Forschungen. Und ich glaube halt, dass es natürlich, also wenn sich eine Frau in unserem Alter auf diesen Wahlkampf einlässt, der ja schon für mich wahnsinnig beängstigend als Zuschauerin ist, dann finde ich das natürlich weise und auch sehr mutig. Und ich glaube, das braucht man. Und auch dieses Motto Joy und Freude, für das sie steht, ist, glaube ich, auch was, was weise ist und gut tut in dieser Welt, die so sehr auf Konfrontation aus ist.
Du engagierst dich sehr für Frauenthemen. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ist ja leider so ein sehr emotional aufgeladener Begriff. Ich finde, es sollte mal einen neuen geben.
Genau, darüber schreibe ich auch, dass man hoffentlich irgendwann einen neuen findet. Solange man den nicht hat, bezeichne ich mich natürlich als Feministin. Ich wünsche mir sehr, dass man den Begriff ein bisschen weiter fasst, wenn man Deutschland oder auch die westliche Welt verlässt. Dann definiert sich Feminismus mitunter ganz anders als hier. Und ich glaube, dass man sehr viel davon lernen kann, wie sich feministische Frauen im Rest der Welt so verhalten und was die so tun. Und ich glaube halt, dass man so ein bisschen dieses aufgeladene, auch vielleicht sehr schubladendenkende des Feminismus ein bisschen außen vor lassen kann und wieder zurückgehen kann zu der eigentlichen Bedeutung, nämlich dass es um die Lehre der Frau geht, um die Gleichstellung und die Gleichbewertung von Geschlechtern. Und das finde ich nach wie vor wahnsinnig wichtig.
Und das ist der Feminismus, den du auch lebst, also die Gleichstellung zwischen Mann und Frau oder was?
Genau, ich möchte auf keinen Fall, also wie gesagt, das ist genauso wie ich natürlich, ich möchte die akademische Weisheit auf keinen Fall in Frage stellen, ich möchte sie vervollständigen. Und natürlich möchte ich auch in keinster Art und Weise sagen, dass irgendein Geschlecht mehr wert sei als das andere. Also ich möchte auch nicht sagen, Frauen können alles besser als Männer. Das stimmt nicht. Ich glaube, wir können es nur zusammen lösen, ne? In Kooperation zwischen Geschlechtern, zwischen Menschen. Und ich glaube aber nicht, dass wir tatsächlich diese Gleichheit zwischen Geschlechtern in Deutschland schon erreicht haben. Und dass da eben noch Arbeit geht, dass eben tatsächlich Frauen gleichwertig gewertet werden.
Mhm. Findest du eigentlich, dass diese junge Generation von Frauen es heute leichter hat als wir damals in dem Alter?
Ich glaube, leichter ist da wieder zu einfach. In bestimmten Positionen haben sie es natürlich in Anführungsstrichen leichter, weil zum Beispiel natürlich in der Arbeitswelt andere Karrieren schon vorgelebt wurden. Auf der anderen Seite haben sie es überhaupt nicht leichter. Es gibt Studien darüber, dass junge Frauen am stärksten unter Altersdiskriminierung leiden, weil man ihnen eben aufgrund ihres jungen Alters keine Führung zutraut. Ich glaube, dass Social Media echt schwierig ist für junge Frauen, weil tatsächlich dieses Gefühl des Leisten-Müssens und sich ewigen Vergleichens auch nicht besonders weise ist, ehrlich gesagt, und die Weisheit nicht fördert. Und auch nicht das Gefühl fördert, bei sich zu bleiben und gelassen zu bleiben, was ja für die Weisheit so wichtig ist. Deswegen glaube ich das gar nicht mal. Ich glaube einfach, dass wir gemeinsam im Dialog mit jungen Frauen vielleicht zu einem Punkt kommen können, wo wir es leichter für uns alle machen könnten.
Gleich nach der Musik geht's in die letzte Runde. Da möchte ich mit dir nochmal auf deinen Lebensweg schauen und deine vielen Stationen in deinem Leben. Liebe Miriam Jung-Minstein, wir sind schon in der letzten Runde unseres Gesprächs. Du bist eine sehr engagierte Frau, setzt dich dafür ein, dass mehr über die Wechseljahre gesprochen wird, es mehr Studien darüber gibt. Auf mich wirkst du, als hättest du sehr viel Kraft und Power, trotz oder vielleicht auch gerade wegen deiner sehr bewegten Lebensgeschichte. Du bist als Baby ausgesetzt worden, als Adoptivkind in Osnabrück aufgewachsen. Mit 16 warst du für ein Auslandsjahr in den USA, hast dort auch deinen Highschool-Abschluss gemacht. Das muss ja ein Kulturschock gewesen sein, habe ich mir so vorgestellt, von Osnabrück nach Washington D.C., oder?
Das war ein ganz krasser Kulturschock, weil, und das kommt nämlich noch dazu, es war eine Highschool, die zu 98% von afroamerikanischen Kindern besucht wurde. Das heißt, es war nochmal wie eine doppelte Veränderung, weil was man in Deutschland überhaupt nicht weiß, ist, dass es tatsächlich eine ganz eigene Kultur im afroamerikanischen Bereich gibt. Und das kannte ich überhaupt nicht, inklusive einem eigenen Dialekt. Und das habe ich nicht verstanden am Anfang. Und ja, das war ein großer Kulturschock.
Und war es ganz anders für dich in Washington? Also wurdest du vielleicht dort als Deutsche mit koreanischen Wurzeln ganz anders behandelt als in Deutschland?
Ich glaube sogar, dass es mir geholfen hat, dass ich eine Deutsche mit koreanischen Wurzeln war, weil das interessant war. Und zwar war das ja im Jahr 1993 und da gab es diese große sogenannte Back-to-the-Roots-Bewegung, wo eben afroamerikanische Jugendliche versucht haben, ihre eigene Abstammungsgeschichte nachzuforschen und nachzufühlen. Und aus der Perspektive war das natürlich total interessant, dass ich in Korea geboren war, aber in Deutschland aufgewachsen und meine Eltern nicht kannte, mein Geburtsdatum nicht kannte, wie du eben sagtest. Und das hat mir total geholfen, dort Freundschaften zu schließen. Und insofern war der harte Kulturschock eigentlich schnell überwunden, weil ich mich doch dann überraschend schnell dort eingefunden habe.
Und dich wohler gefühlt hast als in Osnabrück auch, oder?
Ich war ja eine Jugendliche. Ich glaube, Jugendliche finden es grundsätzlich erstmal toller, wenn es ihnen aufregender und interessanter vorkommt. Es war natürlich trotzdem, also rückblickend, auch eine wahnsinnige Überforderung. Nicht nur wegen des Kulturschocks, sondern auch der Trennung von zu Hause, der fremden Sprache in so jungem Alter. Aber klar, ich fand es erstmal großartig, ich fand es super.
Mhm. Du hast dann dein erstes Theaterstück dort geschrieben und ein Stipendium für die New York University bekommen, mittlerweile die größte private Uni in den USA. Musstest dann aber zurück nach Osnabrück, weil deine Eltern die Collegegebühren nicht mehr zahlen konnten. Wie schwer war das dann, in die Provinz zurückzumüssen?
Das war total schwierig. Man muss aber immer dazu sagen, das ist jetzt 30 Jahre her und kein Mensch wusste, dass irgendeine amerikanische Uni in New York vielleicht eine ziemlich gute Basis für die eigene Ausbildung gewesen wäre. Meine Eltern hätten es nicht bezahlen können. Ich glaube, es sind mittlerweile 100.000 Dollar pro Jahr.
Wow, ja.
Außerhalb von allem, was wir hätten finanzieren können. Es war natürlich damals schlimm, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr hatte, wieder zur Schule zu gehen. Ich bin aber meinen Eltern auch dankbar, dass sie mich gezwungen haben, quasi nochmal Abitur zu machen in Deutschland, dass ich zumindest einen normalen, international akzeptierten Schulabschluss hatte.
Ah, das wolltest du gar nicht unbedingt.
Nein, ich war großmäulig und ich dachte, ich bräuchte nichts und ich kann alles. Und das war natürlich einfach, wie gesagt, ich war eine Jugendliche und ich dachte, ich könnte durch harte Arbeit mir alles erarbeiten und erkämpfen. Bin da sehr in die Denke des amerikanischen Traums verfallen. Und das war herausfordernd, aber letztendlich, glaube ich, eine gute Erfahrung, dass man eben manchmal die Realität anerkennen muss, so wie sie ist, auch wenn sie nicht so aufregend ist wie diese wirklich sehr aufregende Zeit, die ich in den USA hatte und dass das natürlich auch zum Leben gehört.
Du wolltest dann offenbar wieder Aufregung. Du bist dann ganz kurze Zeit später, gleich nach dem Abitur, nach London gegangen. Deine Mutter hatte ja eine Angststörung. Auch darüber hast du geschrieben, ein Buch geschrieben. Konnte viele Jahre das Haus nicht verlassen. Bist du auch deswegen von zu Hause weg, weil deine Mutter eine Angststörung hatte? War das ein Grund mit?
Ich glaube, ich hätte das damals nicht so artikulieren können. Es war natürlich nicht so leichtes Aufwachsen mit einer Mutter mit psychischer Erkrankung zu einer Zeit, wo es psychische Erkrankungen quasi nicht gab. Und das ist ja auch das vielleicht ein Grund, warum ich mich so für Frauengesundheit heute einsetze, ist, dass das anerkannt wird. Und meine Mutter war ganz allein damit und sie war ganz allein damit mit drei Kindern und es gab eben keine weisen Frauen, die ihr oder uns geholfen hätten, sondern man hat im Gegenteil versucht, sich möglichst fern von uns zu halten, weil das natürlich ist das am Ende ansteckend, was sie hat. Und deswegen glaube ich, dass ich gar nicht weg wollte von der Angststörung meiner Mutter. Ich glaube, ich wollte einfach irgendwo hin in irgendeine Definition des Frauseins, die eben nicht so war wie die, die mir vorgelebt wurde, nämlich angstdurchdrungen und unsicherheitsdurchdrungen oder wie man das auch immer nennen will. Und nur konnte ich das damals natürlich nicht so trennen, wie ich das heute kann.
Du warst sehr verantwortlich wahrscheinlich auch, hast dich sehr verantwortlich gefühlt.
Ich habe mich bestimmt als Kind total verantwortlich gefühlt und bin dann aus dieser großen Verantwortung in die totale Nichtverantwortung, bloß weg hier, gegangen. Und das natürlich auch gleichzeitig mit einem riesen Schuldgefühl verbunden war. Mhm. Ich glaube, dass es für mich ganz wichtig war, dass ich meinen eigenen Weg finde. Und ich hätte mir rückwirkend, würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte es mir nicht so schwer gemacht. Ich glaube aber, dass du total recht hast mit dem, was du einleitend gesagt hast, dass ich nämlich nicht hier wäre heute bei dir, wenn ich diese ganzen Stationen nicht gemacht hätte und wenn ich nicht eben, wie gesagt, diese ganz aufregenden Momente in meinem Leben mir geholt hätte, aber eben auch immer wieder gezwungen war, einfach relativ normale, alltägliche und vielleicht auch ein bisschen langweilige Momente in meinem Leben aushalten zu müssen. Und ich glaube, es ist genau dieses Gleichgewicht, das uns ja vielleicht auch letztendlich zur Weisheit führt. Und da bin ich sehr dankbar drum rückwirkend.
In London hast du dann alle möglichen Jobs gemacht, warst ständig pleite, hast du mal in einem Interview erzählt. War das trotzdem die beste Zeit deines Lebens?
Nein, es war nicht die beste Zeit meines Lebens. Es war sehr aufregend und es war einfach für mich unheimlich toll, eben als Erwachsene und nicht als Schülerin in einer Metropole zu leben. Ich liebe die englische Sprache bis heute. Ich habe das Gefühl, ich kann in der Englisch sprechend eine andere Version von mir sein. Aber die beste Zeit meines Lebens, die ist eigentlich jetzt und heute, weil jetzt lebe ich für mich nach meinen eigenen Bedingungen, nach meinen eigenen Entscheidungen. Ich muss nichts mehr beweisen. Und als ich jung war und in London war und auch als ich in den USA war, da musste ich immer beweisen, dass ich auch was kann, dass ich auch was wert bin und dass ich es wert bin, gehört zu werden. Und heute mache ich diese Dinge aus 100% eigener Überzeugung. Und das ist eigentlich die Zeit meines Lebens. Und das ist das, was ich als zumindest bisher die Blütezeit bezeichnen würde. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich die Idee der weisen Frauen so interessant finde, weil wir konzentrieren uns so auf diese Jugend, ne, so mit Anfang 20, als ich jung und hip in London war, da war ich total verunsichert und ich hatte so viel Angst. Und die habe ich vielleicht heute auch noch, aber ich kann sie heute lösen. Ja, ich kann sie heute benennen und ich kann sie lösen und ich kann im Gespräch mit dir oder mit anderen Frauen nach Lösungsansätzen suchen. Und das hätte ich mich damals gar nicht getraut, weil ich war ja unangreifbar. Und deswegen, die beste Zeit ist jetzt. Und das ist so schön. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das viele Frauen für sich erkennen können, dass das jetzt sein kann.
Das heißt, die Menopause, die Wechseljahre haben doch was Gutes, weil ich empfinde es auch so, also es wird einem immer egaler, was andere sagen. Hat ja auch hormonelle Gründe. Und man kommt immer mehr zu sich selbst und auf den Weg, der einem bestimmt ist, oder?
Ja, und man kann eben auch so bestimmte Verantwortung abschütteln, ne, dass man einem bestimmten Schönheitsideal zum Beispiel entsprechen muss. Und das war ja für mich mit Anfang 20 viel wichtiger, ne, und dann mit meinem asiatischen Gesicht in der westlichen Welt. Und heute denke ich einfach, ja, dann guck halt weg, wenn es dir nicht gefällt.
Und wenn ich gewollt hätte, dass ich jedem gefalle, wäre ich ein Blumenstrauß geworden.
Genau. So. Und das ist halt so schön. Und natürlich, die Wechseljahre können sehr anstrengend sein, es kann sehr herausfordernd sein, aber es ist trotzdem, finde ich, eine wahnsinnig aufregende Zeit, Frau zu sein, weil man im Wechsel steht, weil man sich auch auf den Prüfstand stellt, weil man plötzlich mit einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit feststellt, ich habe keine Zeit mehr, mich mit Gedöns rumzuschlagen. Ich muss jetzt Dinge machen, die tatsächlich was bedeuten, weil so viel Zeit habe ich vielleicht auch nicht mehr. Und das ist toll, finde ich. Das ist gar nicht negativ, sondern das kann mitunter oder ist zumindest für mich ein wahnsinnig großes Geschenk. Und ich glaube eben auch wieder zu der Frage, wie sehe die Welt aus, in der weise Frauen im Mittelpunkt stehen. Da ständen nämlich diese Frauen im Mittelpunkt, die das über sich wissen und mit dem Wissen und dieser Sicherheit in sich selbst und im Leben raus in ihre Communities gehen. Und wäre das nicht schön?
Unbedingt. Ich bin dafür. Miriam Jung-Minstein, hat mich total gefreut, dass wir uns hier getroffen haben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Weise Frauen heißt es und ist im Goldmann Verlag erschienen.
Vielen Dank für die Einladung.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.